Let's Talk. Heute zu Gast Jochen May, Autor der Karrierebibel. Es gibt die Menschen, die sich besonders gut verkaufen können. Und unter diesen Menschen gibt es auch die Dampfplauderer, bei denen in Wahrheit nicht viel hinter der Kulisse steckt. Stimmt es, dass Karriere nur die machen, die sich gut verkaufen können?
Jein. Also sagen wir mal so, es war nie anders und es wird nie anders sein, aber so wie Sie es gesagt haben, stimmt es auch wieder nicht.
Ja.
ist eine kryptische Antwort. Ich versuche das mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Also ich glaube, dass sich verkaufen können, gut kommunizieren können, und das muss ja nicht immer nur Dampfplaudern sein. Also man muss ja nicht jedem, der sich gut unterhalten kann oder der sich vielleicht auch gut verkaufen kann, seine Ergebnisse oder auch vielleicht seine Ideen, die er hat, und seine Visionen, die er entwickelt oder die Projekte, die er gerne durchziehen möchte, das muss ja nicht immer heiße Luft sein. Das kann ja auch wirklich Substanz haben. Und natürlich ist das von Vorteil. Also wenn Sie tatsächlich für Ihre Idee brennen und das mit aller Begeisterung und aller Leidenschaft rüberbringen können, auch noch in guten, klaren Worten, glaube ich sehr wohl, dass das ein großer Vorteil ist. Ob das jetzt als Selbstständiger ist oder als Angestellter, sich an der Stelle gut zu verkaufen. Wobei ich vielleicht sogar einschneiden würde, das muss gar nicht sich selbst verkaufen sein, es geht eben auch manchmal einfach um die Idee, also eine Führungskraft, die einfach sagt, okay, liebe Belegschaft, der Laden ist in Schieflage, wir müssen ihn jetzt komplett umkrempeln. Wenn der das gut kommunizieren kann und seine Mitarbeiter mit ins Boot nehmen kann und die mitbegeistern kann oder metaphorisch gesprochen, wenn er die anzünden kann mit seiner Idee, dann hat er natürlich ein leichteres Spiel, als wenn er irgendwie so eine abgelesene, trockene Rede hält, die ihm irgendeiner geschrieben hat, wo man merkt, die ist völlig blutleer. Und das ist halt so ein Beamter im Grunde genommen, so ein Bürokrat. Dann nimmt er keinen mit. Und entsprechend wird auch dieser Change-Prozess einfach nicht gut funktionieren, weil er einfach, er kann es ja nicht alleine machen. Der braucht hier für sowas seine Mitarbeiter. Mhm. Und dann wird es nicht funktionieren. Also sagen wir mal so, grundsätzlich war es immer ein Vorteil und wird auch immer ein Vorteil bleiben, weil Menschen, und das unterscheidet uns ja eben ganz stark von anderen Lebewesen auf diesem Planeten, wir unterhalten uns sehr stark. Sprache ist eines unserer wesentlichen Vorteile, auch in der Evolution schon immer gewesen. Wir unterhalten uns, wir tauschen uns aus, schriftlich, mündlich. Das machen wir beide ja auch gerade. Wir reden über Ideen und Gedanken, das ist unser großer Vorteil. Und wenn wir das gut machen können, und den anderen damit eben mit unserer Idee begeistern und überzeugen können, dann ist das immer schon ein Vorteil gewesen und wird auch in Zukunft immer ein Vorteil sein. Jetzt haben Sie aber natürlich noch einen anderen Punkt angesprochen.
Ja.
Sie haben gesagt, was ist denn mit dem Dampfplauderer? Hat der immer Erfolg? Und da würde ich sagen, jein, da habe ich auch vorhin gezuckt. Der hat kurzfristig Erfolg, mit Sicherheit, weil der natürlich zunächst mal ja irgendwas erzählt, was zwar heiße Luft ist, aber das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber er bringt es unheimlich gut. Damit überzeugt er die Leute erstmal und spannt sie vielleicht auch für seine Ideen ein. Aber irgendwann merkt man natürlich, das war nur heiße Luft. Die Frage ist immer, wie schnell merkt man das? Und da gibt es ja wirklich auch Unterschiede auf den verschiedensten Hierarchieebenen. Also es gibt natürlich auch Top-Manager, um mal ganz oben anzufangen, CEOs, die eben geholt werden in ein Unternehmen rein, weil es vielleicht auch in Schieflage war, weil man den alten CEO geschasst hat. Jetzt braucht man einen neuen Manager, der soll den Laden wieder richten und wieder ausrichten. Und der verkauft sich unheimlich gut und denkt so, oh, das ist ein super Charismatiker, der wird es wohl tun. Er hat aber im Grunde genommen nicht wirklich eine Ahnung, wo er eigentlich hin will. Das merkst du aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, um so einen Tanker wirklich rumzureißen, muss man dem ja auch eine gewisse Zeit einfach einräumen. Ja, zwei, drei Jahre, erst dann merkt man was. Aber erst nach diesen drei Jahren wird eigentlich klar, oh, da war aber eine hohle Nuss. Also irgendwie, der bringt's ja gar nicht. Und wenn er das selber weiß und sich selber auch ganz gut einschätzen kann, dann zieht der vielleicht von sich aus nach 2,5 Jahren die Reißleine und sagt, liebe Leute oder wie auch immer, ich hau hier mal ab, ich habe ein besseres Angebot, ja, so ungefähr. Und dann kann man immer noch sagen, war das jetzt seine Schuld, dass das nicht geklappt hat oder nicht? Und dann muss es der Neue wieder rausreißen. Also da gibt es je nachdem Strategien ja auch zu vermeiden, dass die Leute merken, dass man nur so eine Windmaschine ist. Und das geht auf allen Hierarchieebenen, muss halt nur rechtzeitig dann seinen Absprung nehmen und woanders wieder anfangen, bevor eigentlich allen offenbar wird. Klar, irgendwann läuft es einem dann doch hinterher, aber das dauert eine Zeit lang. Und wenn Sie es geschickt anstellen, und diese Dampfplauderer sind ja durchaus in der Lage, das geschickt darzustellen, das ist ja gerade ihr großes Asset,
ja.
Können sie da ganz locker 20 Jahre lang mit entsprechenden Jobwechseln leben, ohne dass mal irgendwie einer mitkriegt, dass sie eigentlich nur heiße Luft vorbereiten.
Na klar, das hört sich ja so an, als ob das gerade in Bewerbungsprozessen, also ne, ich versuche vielleicht eine Karriereleiter hochzuklettern oder einfach einen besseren Job zu bekommen, gerade in solchen Bewerbungsprozessen, wo man eben nicht die Gelegenheit hatte, den schon 2 Jahre zu begutachten, ja, tatsächlicher Vorteil ist, wenn man einfach, naja, versteht, seine Leistung oder nicht vorhandene Leistung eben so zu verkaufen, dass der andere denkt, wow, das ist, hört sich gut an.
Ja, klar. Also, es ist definitiv ein Vorteil an der Stelle. Und natürlich, ich sag mal, sind gute Leute immer in der Lage, so ein paar Indizien halt rauszuhören oder eben auch nachzubohren, um dem auf den Zahn zu fühlen, ob er tatsächlich nur so eine Luftpumpe ist oder ob da tatsächlich Substanz dahinter steckt. Das geht manchmal besser. Also es gibt ja auch unter den Luftpumpen die guten und die schlechten. Ja. Manchmal geht's besser und manchmal geht's schlechter oder vielleicht auch gar nicht. Und dann hat man halt mit Zitronen gehandelt, merkt's aber dummerweise erst später.
Ja, da gibt's ja so zwei im Prinzip Gegenspieler. Ne? Einerseits sind es natürlich die Führungskräfte, die natürlich die wirklich guten Leute wollen und nicht nur die behaupten, sie wären gut. Das heißt, da braucht man natürlich irgendwie Strategien, um rauszuhören, was davon ist jetzt heiße Luft und wo kann ich vielleicht die Nadel reinpieksen, um einen Luftballon mal zum Platzen zu bringen. Mhm. Die andere Seite sind natürlich aber die Konkurrenten auf die Position, die vielleicht die bessere Arbeit machen. Die Frage ist, welche Strategien gibt es für diejenigen? Und da muss man vielleicht dann am Ende des Tages sagen, ja, da ist vielleicht der Punkt genau, wo es sich lohnt, auch in Kommunikationsstrategien oder seine Fähigkeiten, sich gut zu präsentieren, seine Ideen auf den Punkt zu bringen, auch tatsächlich daran zu arbeiten, oder?
Ja, schon. Wobei ich nochmal, beim ersten Punkt nochmal differenzieren würde. Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, eine Führungskraft ist gut beraten, herauszufinden, wer im Team so eine Luftpumpe ist und wer tatsächlich ein Leistungsträger ist. Aber ich wäre dann immer noch vorsichtig, am Ende dann zu sagen, okay, der bringt die Leistung nicht, die ich von ihm erwartet habe, dann ist eine Luftpumpe hinfort mit ihm so ungefähr. Mhm. An der Stelle fällt mir immer wieder das Peter-Prinzip ein und das ist leider eine Sache, Sie lachen jetzt, aber das ist ja eine Sache, die eigentlich nicht gelebt wird in den Unternehmen. Nee. Das ist zwar natürlich ein satirischer Gedanke, aber die Wahrheit dahinter finde ich ganz, ganz wichtig, nämlich die, dass man überlegen muss, ist der Mitarbeiter, den ich hier habe und der nicht die Leistung bringt, die ich von ihm erwarte, überhaupt der richtige Mitarbeiter auf diesem Posten? Und was man häufig halt macht in den Unternehmen, ist zu sagen, der bringt nicht die Leistung, was für eine Lusche, weg mit ihm. Ja, dann wird er irgendwo auf so eine Blindstelle gesetzt oder man legt ihm halt nahe, den Job zu wechseln oder er wird halt rausgemobbt oder sonst irgendwie. Mhm. Das ist aber eigentlich ein Versagen des Managements, der Führungskraft, weil dessen Aufgabe ist herauszufinden, ist der womöglich sehr wohl ein Leistungsträger, nur auf dem falschen Job? Und gibt es die Möglichkeit, dem im Unternehmen auf einen anderen Job zu heben, mhm, wo er viel mehr Leistung bringen kann, weil das eher seinem Naturell und seinen Talenten entspricht? Das ist natürlich in der Führung viel anspruchsvoller, deswegen wird es auch nicht gemacht, und viel komplizierter und setzt natürlich auch innerhalb der Organisation voraus, dass Mitarbeiter wesentlich leichter ihre Positionen wechseln können, Klammer auf, möglichst ohne Gesichtsverlust, Klammer zu. Weil das ist natürlich der zweite Punkt. Wenn Sie jemanden sagen, okay, also wir haben dich jetzt hier als Teamleiter eingesetzt, dir laufen reihenweise die Mitarbeiter davon oder beschweren sich irgendwie über deinen Ton und die Art und Weise, wie du sie führst oder sonst irgendwie, wie du meinst, wie du das Ganze machst. Wir haben erkannt, Teamleitung ist vielleicht nicht so dein Ding, aber du warst vorher ein verdammt guter, ich fabuliere, Entwickler. Ja? Mhm, dass man dann wieder sagt, geh doch wieder in deinen alten Job zurück und wir machen dich zum Supervisor für die Entwickler oder sowas. Oder vielleicht auch nicht unbedingt zum Supervisor, aber wir geben dir einen ganz tollen Entwicklungschefposten, wo du das machen kannst, was einfach mehr deinem Naturell entspricht. Dann hilft es dem Mitarbeiter, es hilft auch dem Unternehmen, aber es ist natürlich schwierig, das innerhalb der Organisation allen anderen zu verkaufen, ohne dass er sein Gesicht verliert. Also im Sinne von, ist gewogen worden, für zu leicht befunden worden, jetzt wird er wieder woanders auf seinen ein Alteisen so irgendwo hingeschoben. Das ist natürlich dann die Kunst zu sagen, nee, wir haben eine lebendige Organisation, wir finden den Job raus, in dem du am meisten Spaß hast, in dem du deine ganzen Talente, die du mitbringst, dein Know-how am besten einbringen kannst, wo du am besten performst. Und dann sind ja letztendlich alle glücklich.
Heißt auch, man braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Wertschätzung für die Jobs oder man wiegt das Ansehen eines Jobs nicht nur an der Anzahl der Mitarbeiter, die jemand hat, sondern schätzt eben auch andere Formen von Kompetenz hoch, ne, die eben nicht die Teamgröße betreffen, sondern irgendwie eine Fähigkeit, in 1 Million Zeilen Code irgendwie den Fehler zu finden. Oder absolut. Der Experte für irgendein ganz esoterisches Thema, was nur ganz wenige Menschen überhaupt beherrschen. Und gerade in meinem Unternehmen sitzt jemand, der das kann.
Absolut. Nur es ist natürlich auch wieder, genau das ist ein Kommunikationsthema. Das herauszufinden setzt einfach voraus, dass ich mich mit dem Mitarbeiter intensiv auf kommunikativer Ebene auseinandersetze. Ja. Und eben nicht nur irgendwie meine Excel-Dateien durchschaue und sage, was bringt mir so im Monat, was kostet der mich, Strich drunter, hat sich gelohnt, hat sich nicht gerechnet, sondern dass ich mich mit dem unterhalte. Und das geht bei so ganz banalen Fragen los wie, bist du glücklich in deinem Job? Ja, also oder gefällt es dir? Wobei natürlich die meisten Mitarbeiter dann immer sagen würden, ja klar, ist total super, weil sich halt keiner traut, auch die Wahrheit auszusprechen, weil er Angst haben muss, dass er dann einen Karriereknick macht, so nach dem Motto, oh, der gibt sogar zu, dass er keinen Spaß hat.
Gilt das denn noch für diese vielbeschworene Generation Y, die ja jetzt so vermeintlich ganz andere Ideale hat, oder sind die heute selbstbewusster und sagen, nö, wenn du mich so fragst, gefällt mir doch nicht hier, hast du nicht einen angenehmeren Job für mich?
Ja und nein. Also sagen wir mal so, ich bin bei diesen Generationen-Klischees bin ich vorsichtig. Natürlich helfen sie bei der Einordnung, um eben so eine Generation zu charakterisieren mit so einer Typologie. Also es hilft einfach bei der Einschätzung, die sind so und so. Aber wer sind denn die? Das sind letztendlich immer wieder nur eine Ansammlung von Individuen, die in einem bestimmten Zeitraum geboren worden sind. Und Menschen sind verschieden. Also ich bin ein 68er und ich würde mal behaupten, ich unterscheide mich von sehr vielen Menschen, die im selben Zeitraum geboren worden sind. Ja, wahrscheinlich sogar auch noch ganz deutlich von denen, die am selben Tag geboren sind. Also das kannst du ja gar nicht so so verallgemeinern. Ich glaube schon, dass die ein Stück weit fordernder sind heute, dass die natürlich auch, die haben ja nie, ich ja auch schon nicht mehr. Ja, also meine Eltern haben natürlich noch so Krieg miterlebt und so weiter, Entbehrung, dann Wirtschaftswunder und so weiter, aber eigentlich die leben ja oder sind jetzt groß geworden in absolut paradiesischen wirtschaftlichen Zuständen einfach auch. Ne? Also und ich glaube, dass das führt halt auch dazu, dass sie so fordernd sind, dass sie eben sagen, oh, ich muss Spaß haben, ich muss mich verwirklichen und so weiter und so fort. Aber das kann man nicht sagen, dass die das jetzt durchweg dann auch in den Unternehmen so verbalisieren. Dann haben die erstmal einen Job gefunden. Werden die natürlich auch irgendwann mal assimiliert in den Organismen der jeweiligen Unternehmen und müssen sich dann auch in diesem ganzen Ränkespiel und den sozialen Netzstrukturen, die es da einfach in jedem Organismus gibt, müssen die sich dann auch einfinden. Und dann ist es eben so, dass man teilweise taktisch agieren muss und eben nicht sagen kann, ach, wisst ihr was, ich wollte euch immer schon mal sagen, eigentlich macht mir der Job bei euch überhaupt keinen Spaß, ist doch nicht so geil bei euch. Ja? Das sagst du einfach nicht.
Ja, klar. Okay, aber wie kriegt man es dann raus als Führungskraft? Hast du da Erfahrungen aus Gesprächen, die du führst?
Also ich hatte in der Vergangenheit habe ja ein paar Teams schon geführt, sei es jetzt bei Yellow oder eben auch bei der Vivo. Und in der Tat ist es so, dass man mit den Leuten reden muss. Ich setze mich dann regelmäßig mit den Leuten zusammen und spreche halt. Also der beste Weg ist, also ich führe auch nicht hierarchisch. Ja, also ich bin jetzt nicht so ein autoritärer Chef im Sinne von, ich bin jetzt mal Chef oder so. Klar habe ich eine Verantwortung, die lasse ich auch durchblicken an der Stelle. Ne? Also man muss da, glaube ich, auch, man darf jetzt nicht auch einen auf Kumpel machen. Ne? Das ist dann auch verkehrt. Aber letztendlich muss man sagen, es ist meine Aufgabe, dich zu führen, und deine Aufgabe ist dein Job. Aber trotzdem können wir menschlich wunderbar miteinander umgehen und können eben über alle Sachen auch ganz offen und ehrlich reden. Und das mache ich meistens, indem ich selber von mir einiges preisgebe. Das öffnet ja einfach auch so ein bisschen Ressentiments. Also wenn man eben einfach von seinem Chef auch ein bisschen mehr weiß und wenn der ein bisschen mehr von sich offenbart, dann fallen halt auch die inneren Blockaden, dann gibt man auch selber gerne mehr von sich preis. Und dann setzt man sich halt der Reihe nach mal hier und da auseinander. Man geht mal zusammen Mittagessen und unterhält sich. Man trinkt mal irgendwie eine halbe Stunde irgendwo einen Kaffee, setzt sich gemütlich in die Cafeteria und plaudert mal ein bisschen. Es gibt ja auch mal Tage, da sind die anderen Kollegen krank oder auf Reisen und nicht da. Und dann sitzt man alleine und dann unterhält man sich halt mal so ein bisschen. Wie geht's dir eigentlich? Wie empfindest du das gerade und so weiter und so fort? Bist du eigentlich zufrieden? Und meistens fragen die ja dann, wenn du die Frage stellst, bist du zufrieden? Bist du eigentlich auch mit mir zufrieden, so ungefähr? Ne? Und das ist eigentlich auch ein ganz guter Auftakt, wo man als Führungskraft dann eben auch sagen kann, was man so denkt, wie man den anderen empfindet. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig an so einer Stelle. Also ich halte zum Beispiel wenig von Mitarbeitergesprächen, die nur einmal im Jahr stattfinden. Also diese ritualisierten Jahresgespräche, wo dann auch ein Protokoll angefertigt wird oder sowas. Ich glaube, das bringt in der Führung nichts oder nur sehr, sehr wenig. Das ist so ein Ritual, das ist Bürokratie. Man füllt so einen Wisch aus, alle beide müssen hinterher irgendwas unterschreiben, man bringt es hinter sich irgendwie. Das ist aber in der Führung überhaupt nicht effektiv oder effizient. Wenn Sie wirklich rausfinden wollen, ob Ihre Mitarbeiter in dem, was sie machen, zufrieden sind, wenn sie selber erkennen, wo sie Defizite haben und sie sagen, hör mal, super, dass du mir das sagst, sollen wir da überlegen, wie wir das fördern können in irgendeiner Form. Also sollen wir mal eine Schulung dafür machen oder einen Trainer dafür bestellen oder gerade wenn sie dann mit mehreren Mitarbeitern sprechen, stellen sie vielleicht fest, dass 3-4 Mitarbeiter an derselben Stelle ein Defizit haben, dann lohnt sich ja schon wieder eine Schulungsmaßnahme, ja, wo sie sagen, ja, dann lass uns doch einen Workshop mal irgendwie einkaufen bei einem Trainer und wir versuchen mal daran zu arbeiten in irgendeiner Form. Ja? Und das machst du doch viel besser alle paar Wochen irgendwo im laufenden Prozess. Deswegen, wie gesagt, halte ich relativ wenig von so Jahresgesprächen, sondern ich unterhalte mich eigentlich viel lieber mit meinen Mitarbeitern immer wieder permanent, also eigentlich täglich ja sowieso. Ja, genau. Wir saßen auch immer in einem Mehrpersonenbüro, also Großraum wäre jetzt zu viel, aber es ist so ein Mehrpersonenbüro. Da guckt man halt mal zwischendurch hoch oder einer macht sich einen Kaffee. Wir hatten dann auch so eine Nespresso-Maschine halt dann im Zimmer. Da ist dann irgendwie einer immer der Drug-Dealer gewesen und hat dann die Tabs dann irgendwie bestellt für die anderen. Und dann setzt man sich halt zusammen, dann wird die Maschine mal irgendwie zum Glühen gebracht und alle haben einen Espresso oder einen Kaffee und dann plaudert man halt mal so ein bisschen. Und dabei spricht man halt über Verschiedenes, dies, das und das, über Themen, aber vielleicht auch über die Company, über das Team gerade, wie es so läuft, sind wir damit zufrieden und. Und da sind so Feedbacks ganz, ganz wichtig.
Heißt so viel, wie man sollte versuchen, ja, die Mitarbeiter als ja möglichst menschlich zu betrachten, auch zu behandeln. Also das natürlich. sind eben nicht irgendwelche Personalnummern, sondern das sind Menschen und mit denen kann man sich eben nicht nur beruflich unterhalten, sondern auch menschlich. Ich verbringe ja auch eine sehr, sehr lange Zeit mit denen, oftmals mehr als mit der eigenen Familie und dann hilft es natürlich, diese Personen auch menschlich kennenzulernen, um sie besser einzuschätzen. Und das andere, das Feedback heißt eben, ja, was glaube ich immer bei guter Kommunikation wichtig, ja, eigentlich die Voraussetzung ist, dass man zuallererst mal in der Lage sein muss, zuzuhören. Also wenn ich gut zuhören kann, dann kann ich auch gut zurückspiegeln und meine richtigen Schlüsse ziehen, die richtigen Fragen dann anschließend zu stellen. Aber wenn ich eben immer nur rede und aus meiner Perspektive und du musst und du sollst und nicht, ne, wie siehst du das? Oder auch mal die Untertöne rauszuhören, die in den Nebensätzen versteckt sind, dann hat man es wahrscheinlich schwieriger einzuschätzen, was ist das wirklich für ein Typ, der da jetzt mit mir zusammenarbeitet.
Absolut. Also natürlich muss man Mitarbeiter wie Menschen behandeln. Alles andere wäre wirklich schizophren. Ja? Also natürlich arbeite ich am Ende des Tages mit Menschen, mit Kollegen. Die sind doch nicht anders als ich. Nochmal an der Stelle, eine Führungskraft ist kein besserer Mensch, ist auch nicht ein Wesen höherer Art oder sowas. Absolut. Das ist ein anderer Job. Das hat was mit Eignungen zu tun, das hat was mit vielleicht auch mit Ausbildung zu tun, das hat sicherlich sehr viel mit Verantwortung zu tun. Ja. Aber es ist einfach nur ein anderer Job, weil die Verantwortung höher ist, kriegt man meistens auch mehr Geld dafür, weil man einen größeren Überblick behalten muss, bekommt man mehr Geld dafür, weil man vielleicht auch mehr Risiken natürlich hat. Weil man sich eben auch vor seine Mitarbeiter stellen muss, wenn es schief geht. All das ist sozusagen die Schmerzzulage. Aber aus dem höheren Gehalt abzuleiten, man wäre was Besseres, halte ich für fatal. Es ist einfach nur ein anderer Job. Also der Spezialist, der Entwickler, der Ingenieur oder sowas, der entwickelt halt, was ganz wichtig ist für so ein Unternehmen. Das ist genauso wichtig. Also versuch mal zu führen, wenn du keine, also gerade wenn du eine Entwicklungsfirma bist, ein Automobilhersteller, versuch mal nur mit Managern Autos zu bauen. Das geht nicht. Ja?
Das geht gar nicht.
Also die sind ganz, ganz wichtig. Aber natürlich sind Ingenieure, weil sie eben den Blick auf das Detail richten müssen und weil sie eben ganz viel in ihrem eigenen Bereich gucken, verlieren sie zwangsläufig, weil die haben auch nur 8 Stunden am Tag zur Verfügung oder 9 oder 10, je nachdem, wie viel sie da gerade mal lochen müssen, verlieren die vielleicht den Blick auf das grobe Ganze und du brauchst dann eben wieder eine Führungsebene, die das Ganze sozusagen koordiniert und managt. Das ist dann die Aufgabe der Führungskräfte, die aber gleichzeitig auch eben die menschliche Komponente dabei mit einbeziehen müssen, eben auch gucken müssen, dass die, ich meine, der hat vielleicht auch vielleicht gerade mal private Sorgen oder sonst irgendwas, kann ich da drauf eingehen? Kann ich das Team kurzfristig ein bisschen umstellen, um den latent zu entlasten, damit er erstmal seine anderen Probleme löst? Das muss doch menschlich möglich sein. Und das ist doch auch gute Zusammenarbeit, echtes Teamwork am Ende, sodass am Ende alle für das Ergebnis kämpfen und sagen, du hast Verständnis für mich und meine Situation und ihr nehmt da alle darauf Rücksicht und wir arrangieren uns drumherum und stehen füreinander ein und dann ist das super. Also ich war mir auch nie zu bang, ob das jetzt, wie gesagt, Journalist oder Social Media Manager war, auch die einfachsten Aufgaben zu übernehmen. Ja, also das ist, da darf man sich auch nicht als nach dem Motto, ich bin Chef, ich mache sowas nicht. Mhm. Ich gebe zu, ich habe bestimmte Aufgaben, die hasse ich wie die Pest. Ja, also das entspricht auch nicht meinem Naturell. Und da war ich immer extrem dankbar, wenn mir das einer abgenommen hat. Also diese Formulare oder sowas. Ja, also ich bin halt überhaupt kein Formularfetischist. Ganz im Gegenteil. Ich hasse die Dinger wie die Pest. Wenn es dann irgendwie so Bedarfsanforderungen gibt oder sowas, ja, weil du irgendwie, keine Ahnung, einen Kugelschreiber brauchst oder eine Hülle für dein iPad oder sowas, dann musst du in manchen Unternehmen echt einen Irrsinnspapierkrempel ausfüllen, ja, oder Reiseanträge und so weiter und so fort. Das hasse ich, ja. Wenn mir das einer abnimmt, bin ich ganz, 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 ganz dankbar dafür. Ja, also das ist wirklich, das war für mich immer das Größte, wenn ein Kollege oder eine Teamassistentin gesagt hat, komm, ich mache das jetzt für dich. Ja, da bin ich extrem dankbar für. Das ist überhaupt nicht meins. Manchmal muss man es halt machen, dann musst du da durch und haben immer alle geschmunzelt so, und dann haben wir jetzt mach das doch mal. Ja, so, und die wussten ganz genau, dass ich jetzt leide wie ein Hund. Ja, aber ist halt so. Aber umgekehrt gibt es vielleicht andere Aufgaben, die andere nicht machen möchten. So, das war halt auch am Anfang so bei Yellow so irgendwie, keine Ahnung, irgendwie das Bild bearbeiten. Er hat noch relativ wenig Ahnung von Bildbearbeitung. Sei es nur so, das Zurechtschneiden oder sowas. Oder die richtig benamsen für das Blog, dass die halt auch die richtigen Namen haben oder Überschriften machen oder sowas. Ja, da haben sie sich teilweise halt auch lange dran gebrütet und sagt, ich komme einfach nicht auf eine Überschrift. Das ist jetzt wieder so ein Ding, das fällt mir leicht, ja, das mache ich in den letzten 20 Jahren, ja, also eine Überschrift zu finden ist jetzt nicht so ein Problem, da sitze ich mich 2-3 Minuten hin und dann habe ich eine Überschrift, also das nehme ich dann umgekehrt auch wieder ab, aber wie gesagt, da darfst du dir dann nicht so bang sein, klar musst du immer darauf achten, dass da auch ein Lerneffekt dabei ist, wenn ich es ihnen nur abnehme, die Überschriften zu texten, lernen sie ja nicht, selber irgendwann mal gute Überschriften zu machen,
ja.
Aber natürlich gibt es Situationen, wo einer sagt, boah, ich bin heute, also ich habe die totale Blockade, ja, so irgendwie, ich komme überhaupt nicht drauf. Wenn du dann sagst, ja, ist aber dein Job, ich bin der Chef, ist nicht meine Aufgabe, sieh zu, dass du in den nächsten 10 Minuten eine Überschrift hast, ist kein guter Führungsstil.
Ja, und dazu gehört es irgendwie, dass man eben ein Gemeinschaftsgefühl herstellt, dass man den anderen als Menschen anerkennt. Ich glaube aber auch, dass man es schafft und das ist vielleicht auch ein Job, den der Ingenieur gar nicht unbedingt sucht, dass man es schafft, dem Ganzen einen Sinn zu geben, ja, dass man dem Team nicht nur das Wir-Gefühl gibt, sondern das Wir-Gefühl, das für eine gemeinsame Sache auch da ist und an eine Sache, an die man glauben kann. Und wenn man die halt auch gut formulieren kann und auf den Punkt bringen kann und sagen kann, da wollen wir hin, dann glaubt das Team und man selber eben auch daran und dann fällt es eben auch leichter, mal Sachen zu machen, wo man eher sagt, naja, das ist jetzt eigentlich nicht mein Job, aber ich mache es ja trotzdem gerne, weil ich weiß, wofür es gut ist. Hm?
Sie sprechen ja genau zwei, oder du sprichst, wir sind, glaube ich, per Du, ne?
Jetzt sind wir, glaube ich, da gelandet, ja.
Irgendwann hast mal du gesagt, also, ja. Mir egal, ich bin der Jochen. Du sprichst zwei wichtige Sachen an, die ganz essentiell sind für die Motivation von Mitarbeitern. Das erste ist, ich muss wissen, der Sache einen Sinn geben. Ich muss das große, ganze Ziel vor Augen sehen. Also, weil sonst fühle ich mich ja nur wie ein Rädchen im Getriebe und ich sehe halt nicht weiter als zwei, drei andere Räder, aber ich weiß nicht, wofür dreht sich das ganze Ding hier, ne? Was kommt da am Ende bei raus? In der Tat, ganz, ganz wichtig, Sinn und Ziel. Und das Zweite ist aber, das hast du auch angesprochen, die Leute für dieses Ziel gewinnen. Also es nutzt einem als Führungskraft auch nichts, wenn die Mitarbeiter zwar erkennen, keine Ahnung, wir wollen im nächsten Jahr Marktführer werden mit einem Anteil von 30% Markt oder 40%. Aber sie sagen ja, aber wozu? Also was habe ich davon am Ende so ungefähr? Also was ist, da könnte man sich vielleicht noch irgendwie ableiten, wenn man sagen, okay, die haben mehr Gewinn, aber wenn du den Eindruck hast, das führt aber de facto, wie machen sie es eigentlich? Das Ziel heißt Arbeitsverdichtung, also sprich Arbeitsplätze abbauen und der Einzelne muss dafür mehr maluchen. Mhm. Insgesamt gibt es mehr Gewinn. Die Manager holen sich eine Gehaltserhöhung von plus 15% und wir kriegen 2% Tariferhöhung. Wenn dieses Gefühl da ist, dann sehen zwar die Mitarbeiter das große Ziel, aber sind überhaupt nicht auf dieses Ziel motiviert und auch nicht eingeschworen, sind auch nicht ins Boot geholt, weil sie sagen, dieses Ziel nutzt mir am Ende überhaupt nichts. Es führt nur dazu, dass ich im Zweifelsfall meinen Arbeitsplatz riskiere oder dass ich mehr arbeiten muss als je zuvor und kriege am Ende noch nicht mal irgendwie anteilig auch irgendwie mehr Geld dafür raus. Ja, also ich habe eigentlich gar nichts davon.
Ja.
Deswegen ist es wichtig, den Leuten halt auch eine Vision zu geben. Jetzt kommt vielleicht der dritte Punkt, dann schließt sich der Kreis auch zu der Luftpumpe. Und jetzt gibt es die Manager, die Situation, die versuchen, den Mitarbeitern genau diesen Käse positiv zu verkaufen. So nach dem Motto, die Wahrheit ist, du musst in Zukunft mehr arbeiten, du hast aber weniger Kollegen und es gibt nicht mehr Kohle. Mhm. Und dann gibt es Manager, die versuchen mit viel Blabla und Tamtam und irgendwelchen Reden den Mitarbeitern das als super coole Nummer zu verkaufen. Ja? Mhm. Und das fällt irgendwann auf und dann kippt dann ist tatsächlich dieses Luftpumpenphänomen da, dann kippt die Stimmung aber auch sofort, weil du natürlich als Mitarbeiter das Gefühl hast, du bist, Entschuldigung, wenn ich das mal so drastisch ausdrücke, verarscht worden. Ja, genau. Ja, und zwar nach Strich und Faden. Der hat mich getäuscht. Ja, das ist, der erzählt mir was, wie toll die Welt von morgen ist und in Wahrheit ist sie nur für ihn toll, aber für mich überhaupt gar nicht. Dann kippt sowas. Und deswegen ist es natürlich, Entschuldigung, das noch vielleicht so, und deswegen ist es so wichtig, den Leuten reinen Wein einzuschenken. Ich halte nichts davon, den Leuten zu sagen, es wird besser und du weißt ganz genau, es wird schlechter. Dann sag ihnen lieber, es wird schlechter, aber sag ihnen, danach wird es besser werden. Warum wird es jetzt, warum müssen wir durch dieses Tal der Tränen durch? Weil wir nur durch dieses Tal zu Shangri-La kommen, ja, so ungefähr. Ja. Und da wird dann alles besser werden. Das muss aber einfach auch der Wahrheit entsprechen. Und dann sehen die Leute aber auch dieses Shangri-La am Ende des Weges, sagen, okay, ich bin bereit, auch solidarisch jetzt diese Durststrecke mitzugehen. Die muss aber dann eben auch eine wirklich solidarische Strecke sein. Das heißt, alle dursten ein Stück weit und nicht nur die fleißigen Arbeiter. Und in der Belle Etage gibt es weiterhin Shampoos oder sowas. Das habe ich auch schon erlebt. Ja. Also das ist natürlich fatal in der Außenwirkung.
Ja, also es gibt halt auch tatsächlich die Führungskräfte, die meinen, sie sind einfach schlauer als ihre Mitarbeiter und die, oder die denken, das merken die bestimmt nicht. Die merken es ja eben meistens doch. Ne? Wir sind, auch wenn man es vielleicht oft nicht bewusst sagen kann, was jetzt nicht genau stimmt an seiner Rede, sind wir halt eigentlich doch, ne, ganz gut da drin, intuitiv ein Bauchgefühl dafür zu haben, redet der jetzt wirklich, was er glaubt, oder versucht er uns nur an der Nase rumzuführen? Und wenn es zwei, dreimal passiert, dann verstärkt sich das und dann gibt es eben die Kaffeepausengespräche ohne den Chef, wo man das eben doch rauskommt. Umgekehrt kann man, glaube ich, diesen reinen Wein ja nur dann auch einschenken, wenn man selber dran glaubt. Ne? Ja. Wenn man also diese Vision für sich auch selber akzeptiert und erkennt und auf den Punkt bringen kann. Denn nur dann kann man auch sagen, okay, ich weiß, das ist jetzt schwierig für uns, da müssen wir aber irgendwie auch gemeinsam durch. Und das ja klappt natürlich nicht bei Zinnsoldaten, die sowieso nur 2 Jahre auf dem Job sind, weil sie eigentlich schon wieder auf den nächsten Posten kommen und eigentlich gar nicht an das glauben, was die Abteilung da macht. Ne?
Also auch da hast du gerade eben wieder einen wichtigen Punkt gesagt, den ich sehr spannend finde, nämlich das Thema Chefs, die ihre Mitarbeiter für doof halten. Mhm. Ich glaube, dass ein solches Denken fatal ist und eigentlich der Anfang vom Ende. Denn normalerweise, wen stelle ich eigentlich ein? Die Unternehmen sagen immer, wir wollen, und spätestens da entlarvt sich ja sozusagen die Mehr vom Humankapital, von den Talenten in den Köpfen, auf was ist unser wichtigstes Kapital, unsere Mitarbeiter, bla. Ja. Die Unternehmen sagen immer, wir wollen smarte Leute, die intelligent sind, die eigenverantwortlich handeln, die auch Leistungsträger sind, die leisten wollen und. Und in so einer Situation stellt sich der Manager hin und erzählt was und seine Motivation dahinter ist, ich halte die Leute für so doof, dass sie mir das abkaufen. Also entweder bin ich davon wirklich überzeugt, dass ich Leistungsträger einstelle, dann muss ich sie auch wie Leistungsträger und wie Erwachsene behandeln oder, und spätestens an der Stelle sage ich ja, entlarvt man die Lüge, das ist ja der doppelte Kujau, ne? dass du sagst, ich halte sie in Wahrheit aber für doof, für kleine Kinder. Mhm. Und wenn das tatsächlich passiert, dann, das merkst du ja auch als Mitarbeiter, eigentlich hält er mich gar nicht für einen intelligenten, erwachsenen Menschen, sondern der hält mich für einen Esel, den man mal eben so eine Möhre vor die Nase halten kann, damit ich antrabe und tump irgendwie in die Richtung laufe, die er mir jetzt vorgibt, so ungefähr. Mhm. Und spätestens da fühlst du dich ja auch menschlich degradiert. Also erst erzählt er mir, wir bezahlen dich für deinen Kopf, und dann kommt aber an so einer Stelle raus, aber eigentlich glaube ich, dass dein Kopf hohl ist. Mhm. Ja, und das ist einfach fatal. Und in der doppelten, also wenn man es zu Ende denkt, in der Konsequenz, wenn ich glaube, ich bin von Idioten umgeben, was will ich dann eigentlich mit meinem Unternehmen erreichen?
Ja, genau.
Also was ist das für eine Einstellung von einem Manager, der eigentlich davon überzeugt ist, dass seine Mitarbeiter Idioten sind? Also wenn ich so weit bin als Manager, dann habe ich ja, dann das zielt ja immer auf mich zurück. Dann muss ich sagen, dann bin ich offensichtlich aber der größere Idiot, weil ich habe die Idioten eingestellt und gedacht, es wären gute. Ja. Das fällt ja immer auf mich selbst zurück. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann wird halt der Personalchef zum Buhmann gemacht oder sowas. Der hat sie ja eingestellt. Okay. Und so. Aber das ist ja gut, aber wer hat den Personalchef eingestellt? Ja, also irgendwie fällt es immer auf einen zurück. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, sorry, und das merkst du erst jetzt. Ja, also spätestens da muss ich doch sagen, da habe ich ja total versagt als Führungskraft. Also sowohl bei der Einstellung, aber auch später bei dem Fördern der Mitarbeiter. Wenn ich den Eindruck habe, ich habe nicht nur Idioten eingestellt, ich habe sie auch Idioten bleiben lassen. Mhm. Also das ist ja die totale Bankrotterklärung für einen Manager an der Stelle.
Ich traue denen nicht zu, aber tatsächlich gibt es halt diejenigen, die sagen, na, ihr müsst auf jeden Fall stempeln, aber selber dann den halben Tag von zu Hause arbeiten und die Mitarbeiter aber stempeln lassen im Büro, weil sie nicht zutrauen, dass sie, oder weil sie Angst haben, dass sie dann zu Hause was anderes machen oder so und nicht für das Unternehmen arbeiten. Aber das ist ja dann auch eine Bankrotterklärung, denn das heißt, ich habe die nicht genug motiviert.
Ne? Genau, ja. Das ist das, was der Reinhard Sprenger mal sehr schön in seinem Mythos-Motivationsbuch, das ist schon ein bisschen älter, beschrieben hat. Da bin ich völlig d'accord mit ihm. Er sagt, all das sind Indizien für eine Misstrauenskultur. Ja. Entweder ich habe eine echte Vertrauenskultur, wo ich wirklich sage, ich bin selber eine exzellente Führungskraft, aber ich glaube auch daran, dass ich exzellente Leute um mich herum habe, weil ich sie eingestellt habe und genauso ausgewählt habe. Dann erwarte ich natürlich auch von ihnen, dass sie exzellente Leistungen bringen, aber ich behandle sie auch wie exzellente Menschen. Und das bedeutet, dass ich ihnen eigentlich vertrauen kann. Und ich finde, man muss, wie in der Beziehung auch, den Menschen so lange vertrauen bis zum Beweis des Gegenteils. Also wenn der anfängt, mein Vertrauen zu missbrauchen, und ab und zu kann man das natürlich schon mal kontrollieren, aber wenn man den Eindruck hat, er missbraucht mein Vertrauen, dann muss man natürlich einschreiten. Aber bis dahin muss ich doch davon ausgehen, dass er das Vertrauen auch verdient, weil er motiviert ist, und weil er tatsächlich ein Leistungsträger ist. Und genau das ist ja eben das, wo man dann immer sieht, so Anwesenheit als Indiz für Leistung, totaler Quatsch, ja. Wo du sagst, nee, lass denjenigen doch zu Hause auch mal im Homeoffice arbeiten und vielleicht auch Mitarbeiter dafür belohnen, dass sie die Arbeit für die andere 8 Stunden brauchen, in 6 Stunden oder sowas erledigen. Jetzt kannst du sagen, okay, dann hat er ja immer noch 2 Stunden, die er mal lochen kann. Ja, vielleicht ist er auch noch motiviert und macht auch die 2 Stunden noch weiter. Vielleicht belohnst du ihn aber auch dafür, dass er einfach wahnsinnig effizient und gut organisiert war und sagst, alles klar, der Job ist getan, geh nach Hause. Mhm. Und ich sage das mal, ich habe das früher bei der Vivo in meinem Ressort so gehalten. Da hat man natürlich auch durch den wöchentlichen Zyklus und ein klar abgeschlossenes Produkt, nämlich den Artikel, hast du natürlich jede Woche irgendwie einen sehr, sehr genauen Plan, was wer wie zu leisten hat und wie umfangreich und so weiter und so fort. Und da war es aber immer so, dass wir natürlich auch einen Redaktionsschluss hatten, klar. Und die Kollegen und Redakteure haben halt ihre Texte geschrieben und die habe ich dann lesen müssen, redigieren, freigeben und so weiter. Das haben wir immer in Absprache getan. Dann wurde er halt irgendwann in das System gestellt. Mhm. Dann nochmal passend gemacht und so weiter. Na, komisch, die Artikel passen ja immer exakt auf Zeile und so. Ne? Ist ja wahnsinniger Zufall immer. Also die werden halt passend gemacht und dann guckst du auf die Umbrüche, Bild, Unterschrift und so weiter. Dann ist das Ding aber irgendwann fertig. Und wenn ein Kollege da extrem fleißig war und einfach vor der Zeit fertig war mit dem Artikel, da habe ich den zu dem, keine Ahnung, nachmittags um 2 war alles erledigt. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, schönen Tag noch, fahr mal nach Hause.
Und wie oft sind Sie dann da geblieben?
Ja, ich bin länger da
geblieben. Nee, ich meine die Mitarbeiter, wie oft sind die dann trotzdem länger geblieben?
Also manchmal sind sie in der Tat nach Hause gefahren und manchmal sagen, nee du, ich habe noch ein bisschen was zu tun und sind einfach länger da geblieben.
Ja, genau, das glaube ich passiert dann nämlich auch. Und wenn die erkennen, ich darf, dann sehen die aber auch, dann merken die Wertschätzung und dann ist, glaube ich, die Motivation höher. Einfach von sich aus auch ja mehr für das Unternehmen oder das gemeinsame Ziel meinetwegen
absolut
zu tun.
Also die haben sich natürlich auch das hat eher den Vorteil, also oder eher den Effekt gehabt, dass der ein oder andere auch mal gesagt hat, okay, der Artikel ist noch nicht fertig, ich bleibe heute Abend, es ist schon 7 Uhr, ich bleibe aber noch bis 8, 9 oder 10 in der Redaktion, bis das Ding geschrieben und fertig ist so ungefähr. Und dann kannst du es morgen früh lesen. Das machen die dann auch. Das muss natürlich auch irgendwann geschehen, weil bei so einer Deadline, du kannst ja nicht weißes Papier drucken, irgendwann muss das Ding ja fertig werden. Aber trotzdem war es einfach so, dass sie sich genauso reingehangen haben. Aber umgekehrt war es auch so, wenn sie vorzeitig fertig waren, habe ich gesagt, tschüss, mach dir einen schönen Tag. Gerade im Sommer waren die natürlich extrem dankbar dafür, weil dann sagen, da ist dann auch keiner geblieben, klar. Wo ich gesagt habe, so, dann mal viel Spaß im Biergarten und adios. Ne? Mhm. Und dann sind die halt auch gegangen und haben sich gefreut über die Sonne draußen, das schöne warme Wetter, haben sich im Biergarten gesetzt und wussten, der Job ist getan. Ja? Also ich muss noch ein bisschen länger bleiben, weil es gibt ja noch ein paar andere Redakteure, die ich vielleicht auch noch führen muss, wo ich auch noch selber noch was zu tun habe. Aber die haben sich einfach an der Stelle gefreut. Und gerade dann, wenn die Arbeit erledigt ist, und das war in diesem Fall natürlich klar und eindeutig messbar, das ist bei manchen Projekten nicht immer der Fall, aber ich finde, dann musst du die Mitarbeiter auch belohnen und sagen, alles klar, bist super in der Zeit gewesen, hast schneller gearbeitet als eingeplant, das muss man auch belohnen. Und ich brauche dich jetzt nicht länger hier. Also was habe ich denn jetzt davon, dass du dir die nächsten 4 Stunden einfach nur den Hintern wund sitzt auf deinem Stuhl? Nächster Artikel kommt in, keine Ahnung, 1, 2 Wochen, bereite den halt mal vor, aber mach dir heute wenigstens noch einen schönen Tag. Morgen bist du halt wieder da, ganz normal. Und dann geht's mit dem nächsten Artikel weiter.
Genau, das ist aber halt das Gegenteil von heißer Luft, dass man das, was man verspricht und was man an rosigen Zeiten in Aussicht stellt, dann eben auch so meint und auch einhält. Ne?
Genau.
Denn ansonsten wird man nicht mehr ernst genommen auf Dauer.
Absolut. Und gerade durch dieses Spiel von ich vertraue dir, oder wenn dann einer auch gesagt hat, ich kann mich heute überhaupt nicht hier konzentrieren, ich fahre jetzt nach Hause, ich schreibe das Ding zu Hause weiter, war meine Antwort auch immer nur und tschüss. Ja, also dann mach es halt zu Hause. In dem Fall ist es ja auch klar von der Leistung, ist natürlich ein Vorteil. Ich gebe zu, das ist mit anderen Produkten, Dienstleistungen nicht immer so einfach messbar. In diesem Fall ist es natürlich, das war der Vorteil auch dieser Jobs, es ist bei Social Media Management nicht anders. Auch da wird irgendwie, geht es um Posting auf Facebook oder Kommentare oder einen Artikel im Blog oder sonst irgendwie, das ist ja ähnlich gelagert. Wenn dann einer mal seinen Job zu tun hatte und sagte, du, ich setze mich heute lieber zu Hause hin oder ich komme später erst am Nachmittag rein, ich schreibe den Blogartikel vormittags bei mir zu Hause, da habe ich mehr Ruhe. Ja, dann kommst du halt erst um 2, ist okay. In dem Fall ist es ja auch messbar, wenn er natürlich um 2 Uhr kommt und sagt, ach shit, ich habe ganz vergessen, den Artikel zu schreiben, dann würde ich natürlich auch fragen, ja, was hast du denn bis jetzt gemacht? Ja. Aber in dem Fall, wenn die dann mit dem Artikel, und das kannst du ja ganz klar sehen, wenn die dann mit dem Ding in der Hand kommen und du merkst, es ist auch einfach wirklich gut geworden. Er hat sich damit Mühe gegeben und eben nicht nur eine halbe Stunde ein bisschen Text runtergerotzt und die restliche Zeit hat er irgendwie Glotze geguckt und es war ein Fake. Dann fühlt sie dich natürlich auch als Führungskraft ausgenutzt. Ne? Dann muss man dann auch wieder was zu sagen, Stichwort Feedback. Ja. Aber das passiert nicht. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass mich einer so eiskalt ausgenutzt hat als Mitarbeiter, sondern ganz im Gegenteil, die Mitarbeiter waren immer dankbar dafür, dass man ihnen diese Freiräume gegeben hat. Und ich sage, am Ende des Tages zählt das Ergebnis. Wie du das erreichst und in welcher Zeit du das erreichst, naja gut, in welcher Zeit nach hinten raus, also ne, Deadlines müssen eingehalten werden, aber ansonsten ist mir das egal.
Ja.
Ja, also finde deinen eigenen Rhythmus, deinen eigenen Weg, wie du die optimale Qualität, darüber unterhalten wir uns natürlich dann am Ende, wie du die optimale Qualität erreichst. Das ist mir schon wichtig, dass wir ein Spitzenergebnis am Ende haben. Aber wie du das erreichst, ob du sagst, ich brauche dafür 3 Kannen Kaffee und ich muss dafür die Füße in Eiswasser tauchen und das Ganze bei mir auf der Couch zu Hause. Ja, hey, wenn das für dich der beste Prozess ist, um so ein Ding zu schreiben, mutet vielleicht ein bisschen komisch an, aber dann mach es.
Sehr gerne, ja, genau.
Ja, also.
Herzlichen Dank, Jochen May. Mein Name ist Michael Gerhardt. Meinen Blog finden Sie unter www.überzeugend-präsentieren.de. Bis zum nächsten Mal.